Guten Morgen, schön wieder bei euch zu sein. Ist nicht schlimm, wenn ihr euch nicht an mich erinnert. Das war ungefähr ein halbes Jahr her, als ich das letzte Mal hier war. Auf jeden Fall bin ich heute wieder da und ich freue mich, gemeinsam mit euch das genauer anzuschauen, was Melli vorgelesen hat. Also diese lange Textlesung ging auf meine Kappe. Wir wollen uns heute mit der klassischen Geschichte David gegen Goliath beschäftigen aus dem 1. Buch Samuel 17. Und ich dachte mir, die meisten von euch werden diese Geschichte, wenn dann, vermutlich aus einer Kinderbibel zuletzt gelesen haben, außer ihr habt einen strikt chronologischen Bibelleseplan und dann ist auch mal 1. Samuel 17 dran und das geht man durch. Wenn das so ist, ist das schön, aber ich wollte, dass wir das Ganze doch einmal im Ohr haben, mit allen Details, die Gott in dieses Kapitel reingepackt hat, nicht nur der Art und Weise, wie das dann zusammengefasst wird, wenn wir diese Geschichte an unsere Kinder weitergeben, oder wenn jemand Kinder hat oder betreut, wie auch immer. Genau, bevor wir zur Predigt kommen, würde ich gerne noch einmal beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du jetzt zu uns reden möchtest und dass wir auch dich hier in diesem Abschnitt aus dem Wort Gottes entdecken dürfen, Herr. Alles, was wir hier lesen, soll uns zu dir hinführen, von dir und zu dir hin sind alle Dinge. Und ich bitte dich, Herr, dass du das gebrauchst und unseren Glauben stärkst und zeigst, wie herrlich, wie wundervoll du bist und uns darin den Glauben, den Mut, die Kraft gibst, dir nachzufolgen für all die Schwierigkeiten und Herausforderungen, die wir auf dieser Welt haben. Aber wir kennen dich, Jesus, und wir wissen, dass mit dir alles gut wird. Amen. Wir Menschen, wir lieben Heldengeschichten. Wir lieben es, wenn ein Retter, ein Held die Geschichte, die Situation betritt und das tut, was kein anderer geschafft hat. Wir merken das in unseren Filmen, in Büchern, den Dingen, womit sich unsere Kultur beschäftigt. So gerne haben wir es, wie dieser eine Superheld rettet, vielleicht noch die Braut bekommt, den Feind vernichtet und besiegt und am Ende irgendwie glorreich dasteht. Das Ganze wird für uns sogar noch spannender, wenn niemand damit gerettet... Upsala, das war zu weit. Sorry. Wenn niemand damit gerechnet hat, also wenn die Situation wirklich aussichtslos war und auf einmal betritt dieser Held die Plattform, man denkt sich, endlich ist er da, woher kam er? Diese Art von, dass wir das genießen, das merken wir nicht nur in Filmen oder in Geschichten, sondern wir merken das auch, dass wir ja innerlich so eine Sympathie entwickeln zu den Kleinen, die Großen bezwingen. Falls ihr euch für Sport interessiert, Fußball, DFB-Pokal, wir feiern es, wenn der Verein aus der 9. Liga, aus der Oberliga, es schafft, den Bundesligisten aus dem Pokal zu kicken. Egal, ob wir jetzt Fans davon sind oder nicht, ob wir dieses Dorf zum ersten Mal hören oder nicht, der Kleine bezwingt den Großen und alle jubeln irgendwie darüber und denken sich, endlich schafft es auch mal jemand, der es sonst nicht schafft. Oder wenn es jemand aus armen Verhältnissen irgendwie dann doch zum großen Unternehmer herausbringt. Im Silicon Valley gibt es immer diese wunderschöne Geschichte, wie aus einer Garage, ja, dieses große Unternehmen jetzt entstanden ist, das die Börse bestimmt. Und wenn du eine Garage hast, dann könntest du es auch schaffen. Ja, du musst nicht nur irgendwie deinen Müll da reinstellen und Unordnung halten, sondern du könntest Großes in deinem Leben erreichen, weil du hast eine Garage, er hatte auch eine Garage und schau mal, was jetzt aus ihm geworden ist. Wir lieben diese Heldengeschichten vom Kleinen, der den Großen bezwingt oder zum Großen wird, weil sie uns Menschen irgendwie Hoffnung geben. Wenn er es geschafft hat, dann auch du. Schau mal, er hatte nichts, fast nichts. Er war so klein. Niemand hat damit gerechnet und trotzdem hat er es irgendwie hinbekommen. Also wirst doch auch du, der du dich so klein und unbedeutend fühlst oder empfindest, doch es schaffen, die Riesen in deinem Leben zu überwinden. Biblische Geschichten sind nicht verschont davon, dass wir sie so gern mit dieser Brille lesen. Denn wer ist David in der Geschichte? Natürlich ich. Also wenn David mich an irgendjemand erinnern soll, dann doch an mich. Wie ich die Riesen in meinem Leben bezwinge und überwinde. Diese Geschichte hat es sogar in unseren deutschen Sprachgebrauch gepackt. Ob es jetzt im Sport oder sonst etwas ist, David gegen Goliath, das ist irgendwie ein feststehender Begriff, egal wie viel du mit der Bibel irgendwie am Hut hast. Und wenn wir irgendwie christlich aufgewachsen sind, dann lautet die Botschaft ganz schnell: Wenn du doch Gott so vertrauen würdest wie David, dann hättest du es auch geschafft. Glaube nur. Du musst einfach glauben. Und dann schaffst du das, was David geschafft hat. Ich will heute diese Herangehensweise an die Geschichte nicht als erster, nicht als einziger, sondern repräsentativ für viele Menschen in Frage stellen. Was, wenn diese Geschichte keine Geschichte über deinen Heldenmut und deinen Glauben ist, sondern was, wenn diese Geschichte eine Geschichte über deine und meine Ohnmacht, über deine und meine Furcht, über deine und meine Unfähigkeit ist? Und der Held dieser Geschichte nicht du und ich sind, sondern jemand anders. Was ist die Situation, in der sich das Volk Israel befindet? Sie befanden sich im Krieg mit den Philistern, welche heraufzogen, um das Land anzugreifen. Die Philister waren ein Volk im Land Kanaan, das die Israeliten aus Unglauben noch nicht vertrieben hatten. Gott hatte ihnen schon in 2. Buch Mose Kapitel 33 versprochen, dass er seinen Engel vor ihnen herschicken wird und dass sie das Land in Besitz nehmen sollten, das Gott ihnen versprochen hat, und stellvertretend für Gott die Feinde richten und hinaustreiben sollten, damit sein auserwähltes Volk dieses Land besitzt. Das Volk hatte Gott nicht geglaubt und so waren sie dabei, sage ich mal, die Konsequenzen dieses Unglaubens zu erleben, nämlich sie wurden von diesen Völkern immer wieder angegriffen und so auch hier von den Philistern. Das Ganze war an sich eigentlich schon schlimm genug, aber in dieser Geschichte hier wird das Ganze noch schlimmer. Damals liefen Kämpfe ein bisschen anders ab, wie wir das uns heute irgendwie vorstellen. Das Volk Israel und das Schlachtheer ist auf der einen Seite, die Philister sind auf der anderen Seite, dazwischen ist ein Tal. Und so haben diese Heere sich quasi stellvertretend für das ganze Volk bekriegt, sind aufeinander zugelaufen oder haben stellvertretende Kämpfer geschickt, die diese Schlacht ausfechten sollten. Und der Sieger durfte triumphieren, der verloren hatte, musste seine Niederlage akzeptieren. Und quasi, was dieses Heer auf dem Schlachtfeld vollbracht hat oder nicht, war stellvertretend und hatte eine Konsequenz für das ganze Volk und ihre Familien, für ihr Hab und Gut, für ihr Land, für das, was sie sich aufgebaut hatten. In diesem Fall tritt ein Zwischenkämpfer, ein Vorkämpfer heraus, der den Namen Goliath hat. Und dieser Name ist sehr passend für das, was er repräsentiert. Goliath heißt einfach der Große oder der Riese. Und das passt auch ziemlich gut, denn in Vers 4 lesen wir davon, dass seine Höhe, je nachdem welche Übersetzung ihr habt, 6 Ellen und eine Spanne war. Das sind ungefähr 3 Meter. Also nochmal 1,20 mehr wie ich, schon ziemlich groß. Selbst wenn du 2 Meter groß bist, würde er dich noch um einen ganzen Meter überragen. Also der Typ war wirklich riesig. Wir hatten vor 2 Wochen eine Kinderbibelwoche, da haben wir in Lebensgröße so ein Plakat aufgebaut und wenn man da davor steht, dann merkt man, ja, schon groß. Ja, das ist ja nicht nur 3 Meter hoch, sondern der hat ja auch ein Kreuz, das ist gefühlt 1,5 Meter breit, Arme wie Beine, also das war wirklich ein Riese, Goliath halt. Der kommt. Er ist fast 3 Meter groß und nach Vers 5 hat er einen Schuppenpanzer. Merkt euch dieses Wort, es wird später noch relevant. Einen Schuppenpanzer, mit dem er begleitet war. Und das Gewicht von diesem Panzer waren 5000 Schekel Kupfer. Das sind umgerechnet über 50 Kilo. Das ist ungefähr so viel wie eine Waschmaschine. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal beim Umzug geholfen habt. Normalerweise trägt man die nicht alleine. Also wenn ihr das schafft, diese Waschmaschine alleine aus dem Wäscheraum hochzutragen, irgendwie ins Auto zu bringen, ich glaube mir, ihr hättet viel Ruhm und Ehre verdient. Wenn ihr danach auch keinen Bandscheibenvorfall habt, dann werden euch die Leute echt sagen, okay, der Typ ist stark. Das kannst du nicht einfach so. Und Goliath hat nicht einfach nur eine Waschmaschine getragen und irgendwie keine Hand mehr frei gehabt, um zu kämpfen. Der hat es halt getragen wie seine Unterwäsche. Das waren 50 Kilo, einfach angezogen. Kein Problem für den. Der war ja immer noch agil, dynamisch, kampfbereit. Das war halt seine Rüstung. Und er war so stark, dass das kein Problem war. In Vers 7 lesen wir davon, dass der Schaft seines Speeres so dick war wie ein Weberbaum. Das sind ungefähr, ich habe es mir aufgeschrieben, wo steht's? 6 bis 11 Zentimeter. Also so. Das wären 11 Zentimeter. Das war der Schaft von seinem Speer. Also ich hätte den gerade irgendwie noch so halten können. Und den hat er zum Kämpfen benutzt. Der war keine Last für ihn. Das war ein Stock, den man geschmissen hat. Die Spitze von diesem Weberbaum war über 6 Kilo schwer. Und dann kommt noch der Stab hinzu. Als Vergleich, üblich von so einer Speerspitze zu der damaligen Zeit waren 1 bis 3 Kilo. Also auch da hier wieder verdoppelt, verdreifacht an Kraft. Ich habe mich mal aus Interesse nachgeschaut, diese olympische Disziplin vom Speerweitwurf. Dachte, hä, was wiegen denn solche Dinger, die man ziemlich weit werfen kann? Die wiegen bei den Männern 800 Gramm. Also das ist so das ungefähr, wie wir das Ganze grob einordnen können. Klar, das ist jetzt ein Kriegsgerät, das musst du nicht Hauptsache weit schmeißen können. Aber wir merken, dieser Goliath wird uns wirklich als ein starker, unüberwindbarer Riese beschrieben, der mindestens doppelt bis dreimal so stark ist wie das restliche Volk. Und dieser Goliath kommt nicht einfach nur her und steht halt da, sondern er ist ihr Feind. Er hat ein ganz persönliches Problem mit dem Volk Israel. Er macht sich über sie lustig. In den Versen 8 bis 10 lesen wir davon, in Vers 9, Vers 8 los, dass er dem Volk Israel ein Angebot macht. Das ist kein faires Angebot. Er sagt, bestimmt mir einen Mann, dass er zu mir komme. Wenn er mit mir zu kämpfen vermag und mich erschlägt, so wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich ihn aber überwinde und ihn erschlage, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und der Philister sprach, jetzt hören wir mal das Fazit zu diesem Angebot, ich habe die Schlachtreihen Israels verhöhnt an diesem Tag. Gebt mir einen Mann, dass wir miteinander kämpfen. Sein Anliegen war jetzt hier nicht irgendwie diplomatisch. So, ja, okay, lasst uns das große Schlachten und Morden weglassen, machen wir ein 1-gegen-1 heraus. Der hat das gesagt, um sich über die lustig zu machen. Weil er ganz genau wusste, jedes 1-gegen-1 wird auf seine Kappe gehen. Also er wird jedes Mal, egal wer ihm gegenübertritt, als Sieger hervorkommen. Und damit machte er sich über das Volk Israel lustig. So wie wir es merken sollten, merkte auch das Volk, die Situation ist nicht gut. Es ist auswegslos. Diesen Kämpfer, diesen Krieger, diesen Riese kann keiner überwinden. Und das merken wir an der Reaktion vom Volk, wenn wir das einmal genauer unter die Lupe nehmen. Schaut mal in Vers 11, wie reagiert denn das ganze Volk, inklusive Saul, auf dieses Angebot? Es heißt in Vers 11, und Saul und ganz Israel hörten diese Worte des Philisters und sie erschraken und fürchteten sich sehr. Die hatten wirkliche, reale Angst. Weil sie genauso auch wussten, sollten die Philister jetzt die Initiative ergreifen und sie auch wirklich angreifen, dann war es das mit ihnen. Dann war es das mit ihnen, dann war es das mit ihren Familien, dann war es das mit diesem Ort, dann war es das erstmal. Sie erschraken sehr. Später in Versen 23 und 24, als David zu seinen Brüdern kommt, tritt Goliath wieder auf und dann heißt es in Vers 24, und als sie den Mann nur sahen, flohen alle Männer von Israel und fürchteten sich sehr. Der musste irgendwann nicht mehr reden, der ist rausgekommen, alle sind weggerannt. Das war die Situation und sie fürchteten sich sehr, sie flohen. Wie lange ging denn das? Einmal? Zweimal? Wir lesen in Vers 16, und der Philister trat morgens und abends, jetzt so, das hat er zweimal am Tag gemacht, und stellte sich hin, 40 Tage lang. Das ist fast so lang wie Sommerferien. So lang ging das. Und die haben ihre Sommerferien damit verbracht, dass sich zweimal am Tag dieser Riese über sie lustig gemacht hat und sie nur gesehen haben und Angst bekommen haben und weggerannt sind. Das sind keine schönen 40 Tage. 40 Tage generell in der Bibel ist, oder diese Zahl 40 wird von Gott an vielen Stellen verwendet, ob das jetzt Jahre oder Tage sind, um deutlich zu machen, dass Gott etwas prüft. Um deutlich zu machen und zu zeigen, wie sieht jetzt etwas aus. Und das, was Gott hier zeigen möchte, dir und mir, wo er sagt, wie sieht denn das jetzt aus? Dann möchte er sagen, nicht gut. Gar nicht gut. Schwierig. Unmöglich für die Menschen. Sie schaffen es nicht. Das ganze Volk Israel fürchtete sich, auch Saul fürchtete sich, der ihr König war. Und wisst ihr, was wir über Saul lesen? In Samuel 1, 9, Vers 2, schlag das mal auf. Als Saul zum König auserkoren wird, wird er eigentlich nach ganz menschlichen Prinzipien auserwählt. Und eines, also quasi, wie soll unser Held aussehen? Und wisst ihr, wie der Held aussieht? In 1. Samuel 9, Vers 2, er hatte einen Sohn, sein Name war Saul, jung und schön. Kein Mann von den Kindern Israels war schöner als er. Und jetzt pass auf. Und von seiner Schulter an aufwärts überragte er alles Volk. Selbst der größte Riese unter dem Volk Israel hat Angst. Und die sagen von der Schulter an. Das heißt, das ganze restliche Volk ging ihm gerade mal bis zur Schulter. Der war mindestens einen Kopf größer als alle Israeliten. Und auch dieser Saul, den sie als ihren Held auserkoren haben, hat Angst. Er fürchtet sich. Er merkt, das, was mir jetzt gegenüber steht, ist eine Nummer zu groß für mich. Er kommt auf eine Idee und sagt, ja gut, manchmal muss der Heldenmut aus Leuten irgendwie rausgekitzelt werden. Kann ich schon verstehen, dass jetzt hier niemand zum Spaß ein 1-gegen-1-Duell gegen Goliath macht. Es braucht eine Belohnung. Diese Belohnung soll aus drei Dingen bestehen. Das lesen wir in Vers 25, ab der zweiten Hälfte. Da erklären sie es David und es soll geschehen, den Mann, der ihn erschlägt, dem will der König, erstens bereichern mit großem Reichtum. Zweitens, er will ihm seine Tochter geben. Und drittens, ein Problem, das die Menschen schon immer beschäftigt hat, sie sollen frei werden von Steuern. Er und seine ganze Familie. Keine Kleinigkeit, finde ich. Ein König hat viele Reichtümer. Wenn er dir großen Reichtum verspricht, dann bist du wirklich reich. Plus, diesen Reichtum, den wirst du behalten. Es wird jetzt nicht irgendwie noch Erbschaftssteuer oder sonst was geben. Nicht 25% behält er doch für sich. Weil das Thema Steuern ist für dich und für deine ganze Familie, jetzt steht auch noch der Ruhm und die Ehre der Familie auf dem Spiel. Das ist für dich Geschichte. Plus, die Nachkommen von dir werden royales Blut haben. Du kriegst die Königstochter. Du wirst zu einem Prinzen. Du wirst zu einem Thronfolger. Das war das Versprechen, das Saul an alle seine Soldaten gab. Hat es was gebracht? Nichts. Gar nichts. Egal wie groß der Lohn ausgesehen hätte, niemand hat sich getraut. Und ich will diese Übertragung schon einmal mit reinbringen. In dieser Predigt werden wir ein schlichtes erst Fakten sammeln und dann zu der Botschaft kommen. Aber ich will das schon mit reinbringen. Selbst wenn der Lohn das ewige Leben wäre, hätte sich nichts am Verhalten des Volkes geändert. Selbst wenn der Lohn die Überwindung des Todes wäre, hätte sich nichts am Verhalten vom Volk geändert. Egal wie groß der Lohn aussieht. Es hat keine Auswirkung darauf, dass jetzt doch auf einmal Mut, Kraft oder Vertrauen da ist. Was braucht denn das Volk? Was brauchen sie in dieser Situation? Falls du dich gefragt hast, wo dein und mein Platz in dieser Geschichte ist. Dein und mein Platz ist neben all den anderen zitternden Soldaten in ihrem Versteck. Das bist du in der Geschichte und das bin ich in der Geschichte. Warum um alles in der Welt kommen wir auf die Idee, dass wir besser wären als Saul und die ganzen Israeliten? Woher ist er wirklich? Was hat uns diesen Floh in den Kopf gesetzt, dass wir der Meinung sind, wir wären anders? Und das zieht sich in jede Geschichte der Bibel rein. Also ich von der verbotenen Frucht? Weiß nicht. Adam und Eva, ja gut, bei denen ging es halt schief. Aber wenn ich da gewesen wäre, wäre es vielleicht ein bisschen anders ausgegangen. Wir gehen an jede Geschichte, oder was heißt, ich will das nicht pauschalisieren, aber wir gehen so gerne an die Geschichten der Bibel ran und sagen, also wenn jemand was falsch gemacht hat, dann ist es für mich ein Beispiel dafür, wie ich das nicht gemacht hätte. Wenn jemand etwas gut gemacht hat, dann ist es für mich ein Beispiel, dass ich genauso gehandelt hätte. Wenn es um eine Situation geht, wie Josef von den 12 von seinen Brüdern verraten und verstoßen wird, dann bin, wenn dann ich der arme Verstoßene, aber niemals soll das jetzt irgendwie ein Bild auf meine Sünde sein. Das Volk, wie das Volk Israel wäre ich sowieso nicht. Und hier kommt jetzt David. Und was sagen wir? Wer ist David? Was braucht das Volk? Was brauchen du und ich? Gott breitet hier diese Grundausrichtung der Geschichte aus, um dir und mir zu zeigen, wir brauchen einen Helden, einen Retter, einen Überwinder, der anders ist als du, als ich, der besser ist als du und als ich, der das tut, was du und ich nicht können. Eine andere Person betritt das Schlachtfeld. Der war schon mal da, wurde dann wieder weggeschickt, um die Schafe zu hüten. Also der David, er hatte noch 7 weitere Brüder. In den Versen 12 bis 15 lesen wir davon, wie die 3 Ältesten von Isai auch unter den Soldaten waren, mitkämpfen sollten. Und es heißt dann in Vers 15, David aber ging hin und kam wieder zurück von Saul, um das Kleinvieh seines Vaters in Bethlehem zu weiden. Also David hatte sich schon auch irgendwie mal auf den Weg gemacht, wurde dann irgendwie davon ausgeschlossen, mit dabei zu sein, musste wieder zu Hause gehen und sich mit den kleineren Dingen beschäftigen und sagen, guck mal, wir beschäftigen uns hier mit den Riesen, das Kleinvieh, das ist dann deine Aufgabe, das ist so dein Niveau, wie wir dich einschätzen würden. Und er wird jetzt aber erneut zum Volk Israel und zu seinen Brüdern geschickt. Und in Vers 18 heißt es, Vers 17 und 18, dass Isai zu seinem Sohn David sprach, dass er etwas Proviant mitnehmen sollte. Und in Vers 18 heißt es dann, um nach dem Wohlergehen zu fragen und nimm ein Pfand von ihnen mit. Das ist eine ganz interessante Formulierung, die finden wir an einer weiteren Bibelstelle in der Schrift, die genauso wie David ein wunderschönes Bild auf unseren Herrn Jesus ist, nämlich Josef wird mit den gleichen Worten von seinem Vater zu seinen bösen, eifersüchtigen Brüdern geschickt. Der Vater sandte seinen Sohn, um zu sagen, kannst du mal bitte schauen, wie es bei denen aussieht? Kannst du mal bitte schauen, wie es um sie steht? Und hier haben wir an der zweiten Stelle in der Bibel bei David diese Formulierung, dass ein Vater sich darum sorgt, wie es seinen Kindern geht. Und dass dieser Vater zu David spricht, kannst du bitte mal nachschauen. Kannst du dir bitte mit eigenen Augen ein Bild davon machen? Ich will nicht nur hören, betrete bitte selber das Schlachtfeld und schau nach, wie es um sie steht. Frag nach ihrem Wohlergehen. David tritt damit nicht einfach aus dem Nichts aus. Wenn wir 1. Samuel 17 lesen, ist es nicht die erste Story, nicht das erste Kapitel, wo wir irgendetwas von David erfahren, sondern jetzt kommt dieser Part von was bisher geschah. In 1. Samuel 16, ein Kapitel vorher, haben wir das hinführende Kapitel, in dem Gott uns David vorstellt. Wer ist David? Zunächst einmal geht es damit los, dass Saul von Gott als König verworfen wird, weil er ungehorsam war. Er bekam einen Auftrag, die Feinde Gottes zu richten. Er hat sich beschlossen, den König und das Beste für übrig zu lassen, weil er meinte, er muss irgendwie bessere Pläne damit haben. Und Gott weist Saul durch Samuel auf diese Sünde hin. Und Saul hat nichts Besseres damit zu tun, als sich erstmal zu rechtfertigen, als seine Schuld nicht einzugestehen und erstmal zu sagen, hey, das Volk ist schuld. Saul wird von Samuel auf seine Sünde hingewiesen und er sagt, ich habe das Volk geführt und auf seine Stimme gehört. Also, ich selber hätte das nicht so gemacht, aber die haben gesagt, ich soll so machen, ich konnte quasi nicht anders, als mitzuziehen. Ich bin zwar der König und darf entscheiden, aber in dem Fall hat halt das Volk über mich entschieden und ich konnte nicht anders. Er erfährt diese ernüchternde Botschaft von Samuel, dass Gott sagt, das Königtum wird von dir weggenommen, weil du ungehorsam bist, weil du uneinsichtig bist und weil du selbstzentriert bist. Saul hatte ein Herz, das sich mehr um seine eigene Ehre drehte, statt um Gottes Ehre. Er weigert sich in diesem Gespräch mit Samuel, Gott als seinen Gott zu bezeichnen. Lest mal in Kapitel 15, Vers 30. Und er sprach, Saul sagt, redet jetzt, ich habe gesündigt. Ja, haben alle gesehen. Ist jetzt irgendwie nicht besonders, also ruhmreich, deinen Fehler einzugestehen, wenn alle das gesehen haben. Und nun sprach er, ich habe gesündigt, nun ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und Israel und kehre mit mir um, dass ich vor dem Herrn, deinem Gott, anbete. Es gibt zwei Dinge, die sehr ungeschickt sind, wenn wir Buße tun. Die erste Sache ist, dass wir uns weigern, Gott als unseren Gott zu bezeichnen. Also dass er sagt, Samuel, lass uns etwas vor deinem Gott tun. Eigentlich wäre das schon sehr hilfreich gewesen, an dieser Stelle wirklich Buße zu tun und zu sagen, gegen wen hast du gesündigt. Zweitens, in diesem religiösen Getue von, okay, ich habe irgendwie was falsch gemacht, sagt er, lass uns bitte den Schaden so klein wie möglich halten. Ehre mich doch bitte vor dem Volk. Lass uns einen Gottesdienst feiern, Samuel. Lass uns irgendwie hier eine religiöse Zeremonie machen, damit alle doch irgendwie merken, wie ich deinen Gott anbete und vor dem Volk irgendwie geehrt werde. Das ist auf jeden Fall Saul. Saul wird verworfen. Und jetzt in Kapitel 16, ich versuche das kompakt zusammenzufassen, finden wir, wie Samuel einen neuen König krönen soll. Und was erfahren wir über diesen König? Dieser König, der jetzt gekrönt wird, kommt aus Bethlehem. Dieser König, der aus Bethlehem kommt, ist anders als alle seine Brüder. Isai empfängt Samuel. Samuel quasi gibt sein Anliegen weiter und Isai freut sich. Sagt, okay, einer von meinen Nachkommen wird jetzt dieser neue König. Ich meine, ich habe mindestens 8 Söhne. Hier hast du schon mal 7 davon. Ich bin gespannt, wer es wird. Samuel kommt auch, sieht den ersten und denkt sich, prächtig. Wenn einer König wird, dann er. Und Samuel muss sich von Gott Folgendes anhören. Ihn habe ich verworfen. Er ist nicht der König. Und die Begründung ist noch schlimmer. Sein Herz ist schlecht. Sein Herz ist böse. Egal, wie er dir jetzt äußerlich gefällt, ich sehe sein Inneres und sein Inneres besteht aus einem Herzen, das mich genauso wenig liebt und ehrt wie Saul, das sich in Ungehorsam und seine eigene Ehre dreht und deswegen ist er kein König. Okay, das war ja jetzt erstmal nur der Erste, es kommt der Nächste, das Gleiche. Alle 7 Brüder tanzen nach der Reihe, also kommen her. Und zu jedem Einzelnen gibt Samuel das Fazit an Isai, ihn hat Gott verworfen, ihn hat Gott nicht erwählt. Jetzt fühlt euch mal in die Situation von diesem Vater rein. Der hat sie erzogen. Der Prophet Gottes kommt und er sagt ihm, du Isai, so gottesfürchtig du dir irgendwie Mühe gegeben hast, das Herz deiner Söhne ist so abartig böse, keiner von denen kann ein König sein. Keiner. Und jetzt wieder die Frage, wer sind wir in dieser Geschichte? Wer setzt uns den Floh in den Kopf zu sagen, also wir repräsentieren auf jeden Fall nicht diese 7 Brüder, sondern den einen, mit dem niemand gerechnet hat, weil jetzt sind wir da. Wieder macht Gott eine Plattform, in der er deutlich macht, es passt nicht. Und diesmal ist das Problem nicht ein äußerer, unüberwindbarer Feind, sondern diesmal ist das Problem das Innere. Das Herz. Keiner von ihnen hat ein Herz, das in der Lage ist, seine Bosheit im Vertrauen auf mich zu überwinden und für mich zu leben. Deswegen kann keiner ein König sein, der ein Vorbild in Gerechtigkeit, Treue und Gehorsam sein sollte. Keiner ist geeignet dafür. Aber auch Samuel 16 macht deutlich, es gibt jemanden aus Bethlehem, der ein Hirte ist, dessen Herz Gott auch kennt, über den Gott aber sagt, er ist es. Das ist der König. Und über diesen jemand kommt Gottes Geist und befähigt ihn jetzt zu tun, was niemand anders kann. Und dann kommt David gegen Goliath, 1. Samuel 17. Das ist die Hinführung. David kommt nicht einfach irgendwie aus dem Nichts. David, ja, er ist ein Hirte. Ja, niemand hatte ihn auf dem Schirm, aber David ist Gottes auserwählter König, der besser ist als Saul und als du und ich und der das tun kann, was niemand anders konnte. Und dieser David betritt jetzt das Schlachtfeld Und dieser David, was übrigens der Geliebte Gottes heißt, gibt noch jemanden, der im Neuen Testament mit einer hörbaren Stimme vom Himmel so genannt wurde, der geliebte Sohn, mein David, derjenige, der von Gott auserwählt ist, er betritt jetzt das Schlachtfeld. Und dass er ein anderes Herz hat, zeigt sich worin? Goliath ist für ihn nicht einfach ein Riese, sondern wer ist Goliath für ihn? Goliath ist jemand, für ihn jemand, der es wagt, Gott und sein Volk zu verhöhnen, als Unbeschnittener. Als jemand, den Gott nicht zu seinem eigenen Volk bestimmt und auserwählt hat, sondern ein Feind. In Vers 26 sagt David, was soll mit dem Mann geschehen, der diesen Philister da erschlägt und den Hohn von Israel abwendet? Denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? David kommt her und hat ein Herz, das für Gott und für sein Volk schlägt. Das für Gott und seine Ehre schlägt. Wo er sagt, es geht jetzt nicht einfach nur darum, ob wir diesen Kampf irgendwie gewinnen oder nicht, sondern was steht auf dem Spiel? Ob alle Nachbarvölker sich über dieses Volk, das Gott aus Ägypten befreit hat und in dieses Land geführt hat, ob alle über es spotten werden, weil sie sagen, Gott war in der Lage, sie dahin zu führen, aber Gott war nicht in der Lage, sie dort zu halten. Gott war nicht in der Lage, sich um sein Volk zu kümmern. Die anderen Völker und die anderen Götter sind doch stärker, weil sie haben dieses Volk überwunden. Das steht auf dem Spiel. Und das sah David. Was macht David? In Vers 32 spricht er zu Saul und schaut mal, welche Worte er hier an den König, an den aktuellen König richtet. Es entfalle keinem Menschen das Herz seinetwegen. Das ist der Erste, der hier irgendwas Positives sagt. Das ist der Erste, der mehr sieht als den unüberwindbaren Feind. Das ist der Erste, der sagt, ihr alle, die euch sehr fürchtet, fürchtet euch nicht. Hat noch jemand gesagt, oder? Glaubt an Gott und glaubt an mich. Fürchtet euch nicht. Ihr seht die Welt, ihr seht alles, was dazugehört, ihr seht die Versuchungen, ihr seht die Sünde. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Fürchtet euch nicht. Dein Knecht will gehen und mit diesem Philister kämpfen. Es gibt hier jemanden, der dieses 1-gegen-1-Duell ernst nimmt und sagt, ich bin bereit dafür. Was macht David? Stellvertretung. Stellvertretung. Einer für das ganze Volk. Einer für alle, damit was der eine macht, allen geschenkt wird. Damit das, was der eine überwindet, dass dieser Sieg auch allen anderen gehört. David ist bereit, sich selber in diesen Kampf zu stürzen. Im Vertrauen auf Gottes Rettung, der ihn aus den Löwen und aus den Klauen des Bären errettet hat. Aber nicht nach Menschenweise. Nicht mit einem Schwert. Nicht mit einer Rüstung. Nicht so, wie Menschen den Kampf führen würden, sondern als ein Hirte. Das heißt in dem Fall in Demut und Schwachheit. David ist kein Beispiel dafür, mit Schleudern gegen Riesen zu kämpfen. Das ist wirklich keine gute Idee. Keine gute Idee, wenn einer mit einem Schwert kommt, mit so einem Ding aufzutreten. David macht das Ganze anders als die Menschen. In Schwachheit, in Demut, als ein Hirte. Er kriegt von Saul seine Rüstung angeboten, lehnt das ab. Was er macht ist, in Vers 40, er nahm seinen Hirtenstab in seine Hand, wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in das Hirtengerät, das er hatte, in die Tasche. Und seine Schleuder hatte er in seiner Hand und er trat dem Philister entgegen. Und falls euch die Frage gestellt hat, eine Schleuder, das war nicht Davids Hobby, sondern das war eine Hirtenausrüstung. Also alle Hirten hatten zu diesem Zeitpunkt Schleudern. Das haben sie genutzt, um Raubtiere auf Distanz zu halten, um mit diesen Steinen, also quasi wenn du die in den Boden schleuderst, Krach zu machen, Lärm zu machen und so die Herde zu beschützen. Also es war nicht die hochentwickelste Technologie der Waffenindustrie, dass sie jetzt sagen, aber er hatte eine Schleuder, sondern das war ein Hirtengerät. Das war etwas, was ein Hirte hatte, nicht etwas, was ein Soldat hatte. Gekämpft wurde mit Schwert und mit Spieß. David kommt hier als ein Hirte und tritt Goliath entgegen. Und er macht es im Vertrauen auf Gottes Rettung, als ein Hirte in Demut und Schwachheit, aber als jemand, der sagt, am Ende von ab Vers 45 bis 47 lesen wir, du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscharen, des Gottes, der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Also David wusste jetzt auch, dass er im Namen Gottes kommt. Das heißt, er ist sich seiner Erwählung und Berufung bewusst. Er war jetzt nicht einfach der mutige jemand, der halt super starken Glauben hatte, sondern er wusste, wer er ist. Der gesalbte König Gottes aus Juda, aus Bethlehem, der jetzt im Namen Gottes, das heißt repräsentativ für ihn, kämpft, den Goliath verhöhnt hat. An diesem Tag wird der Herr dich in meine Hand überliefern und ich werde dich erschlagen und dein Haupt von dir wegnehmen. Das ist nicht Übermut, das ist Prophezeiung. Das ist Prophezeiung. David ist auch nicht einfach nur irgendjemand in der Bibel, sondern wir lernen David im Lauf seines Lebens und in den Psalmen als was kennen? Als einen Propheten. Als einen König Gottes, der gleichzeitig ein Prophet ist, dem Gott gezeigt hat, was in der Zukunft passieren wird. Genauso wie Gott ihm eines Tages gezeigt hat, dass ein Nachfolger von ihm immer auf dem Thron sitzen wird und Gott das wahre Haus bauen wird. Es ist nicht Übermut und Hoffnung und das super positive Mindset, das David hatte und das du und ich heute auch brauchen. David war ein Prophet, ein König, ein Auserwählter Gottes, der wusste, dass Gott jetzt durch ihn kämpft und dass er den Philister in seine Hand bekommen wird. Diese ganze Versammlung, Vers 47, soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert und durch Speer rettet. Denn des Herrn ist der Kampf und er wird euch in unsere Hand geben. Und mit dieser Ausrichtung, als dieser berufene König, der besser ist als alle andere, eilt jetzt David Goliath entgegen und braucht einen Versuch. Er hat nicht irgendwie geschleudert und erster ging daneben, zweiter ging daneben, aber er hat ja Gott sei Dank 5. Einen Versuch. Es stand außer Frage, dass er ihn nicht trifft. Jetzt können wir mal spekulieren. Konnte David so gut zielen oder hat hier jemand anders mitgekämpft? Ein Versuch und dieser Stein trifft Goliath am Kopf, dringt in seine Stirn, sodass er zu Boden fällt und David haut ihm den Kopf ab und nimmt dieses Haupt Goliaths repräsentativ nach Jerusalem. Und wisst ihr, was dir und mir jetzt übrig bleibt? Ich habe es versucht, immer wieder schon anzudeuten. Uns bleibt dieselbe Frage übrig, die Saul gestellt hat. Schaut mal, wie das endet. Vers 55 bis 58. Und als Saul David ausziehen sah, dem Philister entgegen, sprach er zu Abende, dem Herr Obersten. Wessen Sohn ist doch der Jüngling? Wer ist es? Herr, kann mir bitte irgendjemand sagen, wo dieser Typ herkommt? Wer ist David? Das ist deine und meine Frage. Woher kommt der? Und in den Worten von Sauls, wessen Sohn ist er? Auf welchen Sohn soll uns David hier hinweisen? Kann uns das bitte jemand erklären? Und schaut mal, dieses Kapitel endet mit folgender Aussage. David kommt mit Goliaths Kopf in der Hand. Das klingt ein bisschen makaber, aber das ist zum Jubeln. Und Saul sprach zu ihm, wessen Sohn bist du, Jüngling? Und David sprach, der Sohn deines Knechtes Isai, des Bethlehemiters. Diese Geschichte endet damit, dass dieser Text uns sagt, ich bin der Sohn aus Bethlehem. Wer ist David? David erinnert uns an niemand anderen als an Jesus Christus. Du bist nicht David und ich bin nicht David. Und Gott sei Dank müssen wir das auch nicht sein. Wisst ihr, was man Menschen mit Bibelversen für eine Last ins Leben legt, wenn man sagt, glaube mehr, sei mutiger, sei nicht so, du kannst und wirst diesen Riesen überwinden, es liegt an dir, glaub doch mehr an Gott. Es ist so befreiend zu hören, dass du und ich nicht David sind und dass wir nicht David sein müssen. David soll uns an dieser Geschichte an jemand anders erinnern. Und Gott macht es nicht einfach so. Es ist nicht einfach nur jetzt einen Blickwinkel aus dem Neuen Testament, ja auch. Wir haben die Fakten gesammelt, aber Gott legt es schon hier ins Alte Testament rein, dass diejenigen, die das Alte Testament aufmerksam lesen, wissen können, an wen David erinnern soll. Wie macht Gott das? Goliath ist ein Riese, der Gott verhöhnt und der sich gegen Gott auflehnt. Und ich habe euch vorhin ein Wort gesagt, das ihr euch merken solltet. In Vers 6, was hatte Goliath für einen Panzer an? Einen Schuppenpanzer. Was hatte Saul für einen Panzer? In Vers 38, halt einen Panzer. Einen ganz normalen Panzer. Die waren nicht alle immer aus Schuppen. Sondern Goliath, ich sag's mal so, ist hier als jemand verkleidet. Welches Land hier aus der Bibel hat in Gottes Heilsgeschichte Schuppen und einen bedeutenden Plan in seiner Erlösung? In der Kinderbibelwoche hat einer gestreckt und gesagt, ein Schuppentier. Ja, auch. Hat auch noch einer gestreckt und gesagt, ein Fisch. Sag ich, na, ein Landtier. Eine Schlange, oder? Goliath soll uns hier an jemanden erinnern. An eine Schlange. Er hat eine Verkleidung mit Schuppen. Nicht nur das. Schaut mal, welches Wort hier irgendwie unnötig oft betont wird. Ab Vers 46. Was sagt David über Goliath, wenn er ihn besiegen wird, wie er diesen Sieg repräsentieren und deutlich machen wird? An diesem Tag wird der Herr dich in meine Hand überliefern und ich werde dich erschlagen und dein Haupt von dir nehmen. Ich werde deinen Kopf wegnehmen. Das Ganze geht weiter. Wo hat ihn der Stein getroffen? Mitten ins Herz. Nein, an den Kopf, in die Stirn. Vers 49. Und er traf den Philister an seine Stirn und der Stein drang in seine Stirn. Vers 51 lesen wir davon, dass David ihn tötete, ihn den Kopf abhiebt. In Vers 54 lesen wir, dass David das Haupt nimmt. Und am Ende in Vers 57 heißt es nochmal, dass das Haupt des Philisters in seiner Hand war. Das heißt, dieser Tod geschah und es wird so betont durch eine Kopfverletzung. Nächste Frage. Welche Verheißung aus Gottes Erlösungsplan beinhaltet, dass jemand der Kopf zerstört wird? 1. Mose 3, Vers 15. Schlagt mit mir gemeinsam noch einmal diese Stelle auf, um sie in Erinnerung zu rufen, weil wir hier beide Dinge zusammengefügt haben. 1. Fokus auf diesen Vers legen. 1. Mose 3, Vers 15. Hoffentlich und mit Sicherheit schon so oft gehört. Das ist der Beginn, der verbale Beginn, wo Gott anfängt, die Erlösungsgeschichte, die er vor Grundlegung der Welt geplant hat, in Worte zu fassen und an den Menschen zu richten. Und er sagt, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir, er redet jetzt zum Schuppentier, zur Schlange, zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Das heißt, ein ganz bestimmter Nachkomme der Frau wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zertreten. Gott gibt hier, nachdem der Mensch gegen einen Riesen verloren hat, nachdem der Mensch einem Feind gegenüberstand, den er nicht überwinden konnte, der ihn eingeschüchtert hat, der sein Denken verdreht hat, nachdem der Mensch gegen diesen Feind Gottes versagt hat, sagt Gott, dass eines Tages ein Nachkomme der Frau kommen wird, der dieser Schlange den Kopf zertritt. Das heißt, dem Teufel, dem Satan, der das Böse selbst ist und das Böse mit allen Konsequenzen in die Welt gebracht hat, den Sieg nehmen wird, seinen Kopf zertritt, ihn überwindet. Wenn dein Kopf kaputt ist, bist du ganz kaputt. Das ist im Gegensatz zum Nachkommen, der leiden wird. Wenn deine Ferse zertreten oder zermalmt ist, kannst du zumindest auf dem anderen Bein noch hüpfen. Aber du bist nicht ausgenockt. Das bist du, wenn dein Kopf kaputt ist. Was macht Gott hier so im Kleinen deutlich? Er sagt, es wird jemand kommen, der den Bösen besiegen wird, während er selbst leidet. Und der Rest der Geschichte entfaltet diesen Erlösungsplan. Wir erfahren immer mehr. Wir erfahren, dass er ein Nachkomme Abrahams ist. Isaaks, Jakobs, aus welchem Stamm er kommt? Aus dem Stamm Juda, aus dem auch David kam. Wir erfahren davon, dass dieser König in Bethlehem geboren wird. Dass dieser König besser ist als du und ich, weil er Gott gehorsam sein wird. Und dass dieser König leiden wird, obwohl er selber nichts Unrechtes getan hat. Sondern er macht es für das Volk, für sie.
weil er dieser versprochene Nachkomme ist, der König, den Gott verheißen hat. Die Geschichte von David und Goliath ist nicht losgelöst von dieser riesengroßen Geschichte der Bibel. Alles, was wir lesen, hat seinen Platz in dem, was Gott vorbereitet und offenbart und verkündigt hat. Die Geschichte von David und Goliath soll uns an Gottes versprochenen Helden erinnern, den König und den Hirten aus Bethlehem. Daran soll David dich und mich erinnern. Wie hat Jesus das erfüllt? Wie hat Jesus das, was hier angedeutet war, umgesetzt? Jesus Christus hat das Schlachtfeld selbst betreten, als er vom Vater gesandt wurde. Um in diesen Worten zu sprechen, kannst du bitte mal nach deinen Brüdern schauen. Kannst du bitte mal danach schauen, wie es um meine Kinder und Söhne, um mein Volk steht? Kannst du bitte mit eigenen Augen sehen, dass es nicht gut aussieht? Dass sie alle böse sind? Dass sie alle verdorben sind? Kannst du bitte nachschauen? Kannst du bitte stellvertretend für das Volk diesen Kampf antreten und gegen diesen Riesen kämpfen und ihn überwinden? Wie hat Jesus das gemacht? Schlag mit mir einmal das Neue Testament auf, und zwar im Lukas-Evangelium. Wir wollen an drei Abschnitten kennenlernen, wie Gott es so wundervoll mit dem Alten Testament verknüpft und auch mit David und seiner Geschichte, auch mit dieser Geschichte David gegen Goliath. Wir lesen aus dem Lukas-Evangelium. Erst einmal den Lobpreis von Zacharias. Lukas Kapitel 2, Vers 68 bis 75. Dort heißt es: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet hat. Also Jesus hat das Schlachtfeld betreten. Gott selbst hat sein Volk besucht. Er ist Mensch geworden, er ist auf diese Erde gekommen. Er wurde gezeugt, um uns Erlösung, das heißt Befreiung, zu bereiten. Vers 69, und uns ein Horn des Heils aufgerichtet hat in dem Haus Davids seines Knechtes. Das ist die Verheißungslinie. Aus Juda, aus Bethlehem, aus dem Stamm Davids. Was heißt ein Horn des Heils? Das haben wir vorhin nicht angelesen, aber Hörner, in ihnen war das Öl, um den König zu salben. Das heißt, ein Horn hat Herrschaft repräsentiert. Wenn es hier heißt Horn des Heils, dann können wir das übertragen, eine Herrschaft der Rettung, ein Königreich, das Freiheit bringt, ein Königreich, in dem Rettung für uns vorhanden ist. Und das richtet Gott auf, das hat er aufgerichtet, im Haus Davids, in dieser Familie, wie er durch den Mund seiner heiligen Propheten von alters her geredet hat, auch in 1. Samuel 17. Rettung von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen. Um Barmherzigkeit an unseren Vätern zu erweisen und seines heiligen Bundes zu gedenken, des Eides, den er Abraham, unserem Vater, geschworen hat, um uns zu geben, dass wir gerettet aus der Hand unserer Feinde ohne Furcht ihm dienen sollen in Frömmigkeit und Gerechtigkeit alle unsere Tage. Es gibt noch eine spannende Frage, die wir klären müssen. Wer sind die Feinde, aus denen wir gerettet werden? Das sind die Feinde, aus denen wir gerettet werden, damit wir Gott ohne Furcht dienen können. Die Römer? Die CDU? Keine Ahnung. Politik? Also irdische Machenschaften? Also für manche ist die CDU ein Feindbild. Das soll jetzt nicht eine Meinung von mir repräsentieren, gerade an dem Tag heute nicht. Aber einfach nur als Beispiel. Sind die Feinde, aus denen wir gerettet werden, politische Mächte? Was sind deine und meine Feinde? Oder was ist die Feindschaft, in der wir gefangen sind, aus der wir gerettet werden müssen? Wenn wir diesen Begriff Feindschaft in der Bibel nachgehen, dann finden wir folgende Themen. Erstens, die Feindschaft, aus der du gerettet werden musst, ist dein böses Herz. Als Kind Satans, als dass jeder Mensch geboren wird, gehörst du zu seinem Königreich der Finsternis und bist darin ein Feind Gottes. Das ist die Feindschaft, in der du dich befindest. Dass dein Herz so böse ist, wie das von Saul und von Davids Brüdern sowieso. Das ist die Feindschaft, aus der du gerettet werden musst. Zweitens, Diese Feindschaft wird von einem Feind Gottes angeführt. Und das ist der Satan selbst, der die Welt, angefangen von Adam und Eva, gebraucht und gestaltet, damit sie deine Begierden wecken und du diesen Versuchungen von selbst nicht standhalten kannst, sondern fällst. Dass sich diese Welt gefangen nimmt und du dein Leben in einer Art und Weise gestaltest, wie es den Prinzipien des Teufels gefällt. Das ist die Feindschaft, in der du und ich stecken. Und die letzte Sache, die in der Bibel auch als Feind bezeichnet wird, ist, dass diese Feindschaft, in der die und ich uns befinden, letztendlich dazu führen wird, dass du den ewigen Tod erlebst, was auch ein Feind Gottes ist, den Jesus als letzten Feind beseitigen wird. Das heißt, wenn wir jetzt hier von Feinden lesen, dann legen wir das mit der Bibel aus. Und die Bibel sagt uns, dass diese Feindschaft das Reich des Satans ist, in der wir Menschen als Sklaven der Sünde gefangen sind, während wir darauf warten, in den ewigen Tod zu gehen. Jesus ist das gekommen. Jesus hat das Schlachtfeld betreten, um dich und mich da rauszureißen und zu befreien. Und wie geht das Lukas-Evangelium weiter? Schaut mal, bei David hatten wir folgende Situation. David wird in 1. Samuel 16 sichtbar zum König gesalbt. Der König aus Bethlehem, der, auf den dann Gottes Geist kommt und ihn sozusagen befähigt, das zu tun, was kein anderer schafft, ein Kapitel später diesen großen Feind zu besiegen und zu überwinden. Wie geht das Lukas-Evangelium weiter? Nachdem den Hirten auch angekündigt wird, dass für das ganze Volk eine große Freude vorhanden ist, weil in der Stadt Davids der Retter geboren ist. Wie geht es mit dem Leben Jesu weiter? Schaut mal, Kapitel 3, Vers 21 und 22. Es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel aufgetan wurde und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herniederfuhr und eine Stimme aus dem Himmel erging: Du bist mein geliebter Sohn, mein David, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Dich sehe ich bis ins Innere, ich kenne dein Herz, weil ich nicht nur sehe, was vor Augen ist, und mein Fazit über dich als Mensch ist: Du gefällst mir. Anders als alle anderen. Du tust das, was mir gefällt. Du tust meinen Willen. Du bist mir gehorsam. Und wie geht es weiter? In Kapitel 4 tritt jetzt Jesus 40 Tage lang diesem Feind gegenüber, als er vom Teufel versucht wird in der Wüste, wo sich die Frage für ihn stellt, ob er Gott gehorsam ist oder seinen Willen tut. Das ist der König aus Bethlehem. Das ist dein und mein David, dein und mein Retter, dein und mein Erlöser, der das gemacht hat, was du und ich nicht können. Jesus Christus ist Mensch geworden und hat als Mensch allen Versuchungen widerstanden. Er hat darin gezeigt, dass er größer ist als die Macht der Finsternis. Und er ist als Mensch stellvertretend für dich und mich in den Tod gegangen, um deine und meine Strafe, die Konsequenz, die wir verdient haben für unsere Sünde, auf sich zu nehmen, damit wir frei werden und mit ihm jubeln können. 1. Samuel 17, nachdem David den Philister, den Feind Goliath besiegt hat, wir gehen noch einmal in dieses Kapitel zurück, diese Stelle haben wir nicht noch einmal angelesen, dann heißt es, Vers 51 und 52, und David lief und trat zu dem Philister hin, und er nahm dessen Schwert und zog es aus seiner Scheide und tötete ihn und hieb ihm den Kopf ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr Held tot war, da flohen sie. Und die Männer von Israel und Juda machten sich auf und erhoben ein Geschrei und verfolgten die Philister bis zum Eingang des Tals und bis zu den Toren von Ekron. Lass mich folgende Übertragung dazu machen, damit unser Christentum und unsere Nachfolge nicht immer von Pessimismus geprägt ist. Ich weiß, das Leben ist schwer. Ich weiß, die Sünde ist ein reales Problem. Ich weiß, Leid und Tod sind furchteinflößend. Aber wissen wir, dass unsere Pilgerschaft in dem Himmel diesem Jubelzug gleicht, den das Volk Israel hier hinter den Philistern hatte? Wisst ihr, dass wir mit Jubeln in die Tore Jerusalems einziehen werden? Ich weiß, wir empfinden es manchmal so, als ob wir in den Himmel kriechen. Ich verstehe das, so mit letzter Kraft. Herr, also stand so viel auf der Kippe, ich weiß nicht, ob ich es schaffe oder nicht. wissen wir, dass der Feind besiegt ist. Wissen wir, dass unser Schuldbrief ausgelöscht ist, dass Gott uns nichts vorhält. Ein Triumph am Kreuz vollbracht ist, dass der Tod überwunden ist. Ich weiß, wir leben in einer Zwischenzeit. Und auch die Bibel redet davon, dass zum einen Jesus über den Teufel triumphiert hat, dass er den Satan gebunden hat, dass er der Sieger und der Überwinder ist. Und gleichzeitig sagt Paulus im Römerbrief, dass Gott den Teufel unter den Füßen der Kinder Gottes zertreten wird. Wir leben in einer Spannung zwischen, es ist vollbracht, wir sind eine neue Kreatur und wir warten auf die Vollendung, wir warten auf die Erlösung. Und ja, diese Zwischenzeit ist schwierig, aber diese Zwischenzeit leben wir doch im Glauben daran, dass unser Sieger schon gekommen ist. Dass unser Sieger schon überwunden hat und das Ende feststeht. Dein und mein David, unser Herr Jesus Christus, hat für uns schon das Schlachtfeld betreten und nach Hebräer 2 durch den Tod den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hatte, damit wir auch von dieser Furcht des letzten Feindes befreit werden können. Du und ich, wir sind nicht David und wir müssen nicht David sein, sondern um in diesem Bild zu bleiben, wir hoffen auf David. Wir glauben an unseren David. Was ist deine und meine, wenn man das so in einer Predigt noch anfügen möchte, was ist deine und meine Anwendung? Was will Gott dir jetzt sagen? Zum einen wollte er dir ganz viel über seinen Erlösungsplan erklären und zeigen, was die Bedeutung dieser Geschichte ist. Gott wollte dich und mich daran erinnern, dass sein Sohn Jesus allen Versuchen schon überwunden hat, dass er den Feind am Kreuz besiegt hat. Und dass du und ich jetzt dem Bösen in unserem Leben mit Christus gegenübertreten. Überall, wo sich in deinem Leben das Böse und die Auswirkungen des Bösen, ob das jetzt Leid, Tod, Versuchung, Schuld, Sucht, in welcher Form auch immer in deinem Leben manifestiert. Du musst nicht der Held sein. Wir glauben an den Helden. Wir glauben an den Helden. Wir glauben daran, dass Jesus, unser Hirte, bei uns ist und uns führt und leitet. Wir glauben daran, dass die Schuld von ihm bezahlt ist. Wir glauben daran, dass er uns aus Glauben zu Überwindern gemacht hat. Durch ihn aber seid ihr mehr als Überwinder. Durch den Geliebten. Durch Jesus Christus. Und wenn in unserem Leben diese Auswirkungen dieses Riesen zur Geltung kommen, dann schauen wir nicht, wie groß er ist. Dann zählen wir nicht, sondern dann erinnern wir uns daran, wer David ist. Dann erinnern wir uns an Jesus. Und mit Jesus finden wir die Kraft, in seinem Sieg zu leben, der schon vollbracht ist. Und uns an die Vergebung zu erinnern, Versuchungen zu überwinden. Friedensstifter zu sein. Das zu sein, wozu Gott dich und mich berufen hat. Und das wollte ich euch heute Morgen weitergeben, euch zusprechen. Und ich danke euch für eure Geduld. Ich weiß, das war nicht die kürzeste Predigt. Keine Ahnung, wie viel Uhr es ist. Ich habe hier keine gesehen. also die halt, aber umdrehen wollte ich mich nicht. Genau. Ich möchte noch einmal beten. Jesus, wir danken dir, dass du unser Sieger bist, dass du unser König bist, dass du unser Hirte bist. Wir danken dir, dass du für uns überwunden und vollbracht hast, was wir nicht können. Jesus, wir sind schwach, wir sind Sünder, wir sind ängstlich, wir sind verzagt, wir sind niedergeschlagen, wir sind ohnmächtig. Du bist derjenige, der uns Hoffnung gibt. Du bist derjenige, der uns zu Überwindern macht. Und Herr, du weißt in jedem Einzelnen, wo das Böse im Leben zur Geltung kommt. Und hilf uns, dieses Böse mit dem Guten zu überwinden, mit Glauben, mit Hoffnung, mit Reinheit, mit Gerechtigkeit, weil du so bist, Jesus, und weil du in unser Leben gekommen bist. Ich danke dir, dass wir dich kennen dürfen, dass wir dir nachfolgen dürfen und ich danke dir für diese Geschichte, die dir so detailliert ist und die uns an dich erinnert und an diesen wunderschönen Faden aus der Bibel. Amen.